Ich glaube, es ist okay, das Resultat. Klar, wir wollten gewinnen. Das ist eine Qualifikation. Es geht über zwei Spiele. Wenn du dich willst, einfach qualifizieren willst, dann musst du in Kopenhagen gehen und musst gewinnen. Ganz einfach.
Der FCB-Captain Xherdan Shaqiri mit dem Fazit zum Hinspiel in den Playoffs zur Champions League. Ein Match, der Fragen aufwirft. Zum Beispiel, darf ein Captain seinen Trainer öffentlich kritisieren? Ist der FCB zu dünn besetzt für Europa und kann man im Rückspiel noch zulegen? Und dann dürft ihr euch heute auch auf ein Interview freuen. Und zwar mit dem neuen Nachwuchschef vom FCB, Timo Jankowski. Im ersten grossen Gespräch seit seinem Amtsantritt erzählt er von seiner Philosophie.
Die grosse Stärke, die wir wiederbeleben wollen, diese Basel-DNA. Und das geht eben unter bei den Jungen los, ja, wo es nicht nur ums Fußballerische geht, sondern eben auch diese Basel-DNA oder ja, einfach diese gewisse Werte, Tugenden.
Es geht ums tagtägliche Training.
Ja, wir trainieren viel mehr oder länger zum Beispiel in Zukunft.
Um seine Ziele.
Ich glaube, wenn wir alle zwei Jahre einer, vor allem wieder einen eigenen in Basler rausbringen, dann ist das sehr gut.
Und über den Druck, den die Jungen heutzutage haben.
Jetzt kommt ein U14 Spieler oder aus der FE14 in den Campus in die U15. Sage, oh, jetzt hat der Druck. Ja, in Fidschi, also ich habe Spieler gehabt, die wussten nicht, was es am nächsten Tag zum Essen gibt.
Ein interessanter Einblick gibt euch der Timo Jankowski im Interview dann im zweiten Teil von der Sendung. Freut mich, sind ihr auch diesmal mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Für einmal aber ist er leider nicht bei mir im Studio, sondern er ist zugeschaltet. Kevin, du bist aber an einem Ort, wo jeweils im Sommer sehr gut besucht ist, kann man glaube ich sagen.
Ja, definitiv. Und wo auch die Fußball-Liebling-Kultur in der Freizeit sehr gut gelebt wird.
Erzähl, wo bist du jetzt die Jahre drüben?
Tatsächlich am Ballermann. Ich bin gerade hier in der Nähe auf Mallorca. Und ist noch lustig, eben dadurch, dass alle irgendwie ein Fußball-Liebling tragen, sieht man auch sehr schnell einmal, wer von Basel kommt. Und dann habe ich mich mit dem einen oder anderen auch schon können über einen Match, der am Mittwoch war, austauschen.
Ja, es war ein Match, wo natürlich viel zu reden gibt. Wir haben anfangs von dieser Folge der Xherdan Shaqiri gehört. Er sagt, das Resultat ist okay. Willst du dem Captain hier zustimmen?
Ja, definitiv. Ja. Also ich würde auch sagen, es ist okay. Es ist ein Resultat, wo wirklich, wirklich okay ist. Man kann nicht mehr, nicht weniger dazu sagen. Ja, eine erste Halbzeit, wo du könntest sagen, schade, dass es so zu Ende gegangen ist. Wenn du aber nachher die zweite Halbzeit dazu nimmst, dann kann man schon, glaube ich, froh sein über das Resultat. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich finde, als ich in der Pause ins Medienzentrum gegangen bin, so auf diesem Weg, habe ich schon überlegt, dass eigentlich das 1-1, das geht gar nicht. Das hätte nicht dürfen passieren. Kurz vor der Pause, also dort aus Fansicht sicherlich der Ärger rum, der Frust rum, weil ich finde, der FCB hat sich dort auch zu wenig belohnt. Weil wenn wir nur mal so die erste Halbzeit isoliert anschauen, finde ich, hat der FCB das richtig gut gemacht, hat gerade am Anfang auch mit einem hohen Pressing, mit einer kompakten Verteidigung wenig Räume gelassen. Also ich kann mich an keine Chance wirklich von Kopenhagen erinnern, bis zu dem Freistoß, wo es dann eben der Eckball aus rausgibt. Und von dem her finde ich einfach, ja, dass man dort nicht mehr rein können daraus rausschlagen, das ist doch enttäuschend, wenn man nur mal die erste Halbzeit isoliert anschaut.
Ja, es ist vor allem auch schade, gerade in so einem Spiel europäisch, wo halt wirklich auch Details ausmachen, dass dann nachher, ja, eigentlich halt auch dort wieder, oder, die Problemzone auftritt mit den Standards oder hohen Bällen, die irgendwie in den Strafraum kommen und man nicht klären kann. Und dass man dann, ja, aus so einer Situation heraus wieder so ein Goal bekommt, dann stimme ich dazu. Definitiv ist das frustrierend und macht sicher auch nicht besser, wenn man weiss, dass jetzt eben doch eine erfahrene Mannschaft, also mit erfahrenen Spielern wie der FC Kopenhagen, das ist, aus der Kabine zurückkommt, ja, halt hier nochmal ein, zwei Gänge kann höher gehen.
Das ist das andere, was ich mir auch im Kopf hatte. Ich habe gedacht, also, da kommt sicherlich noch mehr von Kopenhagen. Und kann das dann auch der FCB bieten. Und ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass Kopenhagen A besser geworden ist, aber halt einfach auch in der Breite besser aufgestellt gewesen ist. Also das ist sicherlich eine Erkenntnis von diesem Match. Also die Bank vom FCB, muss dazu sagen, eine Traore und eine Kade sind angeschlagen, gesehen, nicht können spielen. Aber die Bank ist sehr dünn, eigentlich zu dünn für die Ambitionen, die man hat.
Vor allem, wenn man denkt, dass man europäisch und noch der ein oder andere Spieler mehr kann auf die Liste tun oder eben mit auf die Bank nehmen, ist das eigentlich schade, dass man nicht irgendwie mehr Breite hat. Und ich meine, das ist auch ein ganz klares Ziel von der Führung, dass es heisst, man möchte eigentlich die Champions League Qualifikation bestehen. Und da kann man jetzt irgendwie so sagen, auf den Punkt ist man vielleicht doch noch nicht dort, vielleicht auch mit den Transfers, wo man sollte und will sein.
Und man hat dann schon gesehen, dass der FCB nicht die Substanz hatte wie der FC Kopenhagen. Und dann bin ich schon auch bei dir oder beim Jerdan Shaqiri. Schluss am Ende musst du mit dem Resultat zufrieden sein. Ich sage, du musst sogar noch wie glücklich sein, dass es dazu kommt, weil Kopenhagen am Schluss wirklich gedruckt hatte. Es hat auch noch das Goal gegeben, wo der Wahn aberkannt ist. Also wenn es ganz dumm läuft, könntest du jetzt auch mit einem Handicap auf Kopenhagen reisen.
Ja, was sicher nicht einfach ist, wenn man schon nochmal denkt. Und an das Quali-Spiel vorher, das Kopenhagen hatte, gegen Malmö auch unentschieden und dann nachher 5-0. Jetzt auch wieder ein Unentschieden. Ich glaube, der FC Basel weiss jetzt ganz genau, um was es geht, wenn sie dann nachher dort in Kopenhagen werden auflaufen. Und mit einem 2-1 für Kopenhagen wäre das Ganze sicher noch mal viel schwieriger gewesen.
Und es gibt ja verschiedene Aspekte, die sich lohnt, darüber reden aus diesem Spiel. Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, wie es du, Kevin, schon gesagt hast, eben wieder einmal eine Standardsituation, die zu einem Gegengoal geführt hat. Es war ein Eckball, diesmal eine kurze Variante. Am Schluss am Ende, auch in diesem Fall, hat der FCB wieder ein Gegengoal kassiert. Und ein anderer Punkt, den wir gerade am Anfang möchten aufgreifen, ist das Thema vom Kader, von der Erfahrenheitsgruppe, vor allem auch um die internationale Erfahrung, wo auch der Captain Jerdan Shaqiri sich nach dem Spiel dazu geäussert hat.
Man darf nicht vergessen, gell? Wir sind eine jüngere Mannschaft. Viele Spieler haben zum ersten Mal die Qualifikation gespielt. Man hat gesehen, ein bisschen Nervosität. Kleine Fehler werden bestraft. Und das war heute der Fall gewesen.
Kann man sagen, dass gerade Jonas Adjetey, wenn es um die internationale Erfahrung geht, Nervosität, dass man ihm das angesehen. Ist ein Lieblingsspieler von dir, ich weiss, aber ich finde, das ist jetzt ein gutes Beispiel, um eben auf das Thema einzugehen.
Ja, ich glaube, es ist sicher auch für ihn beeindruckend gewesen. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, allgemein grundsätzlich, von wo er kommt, Kultur, die er lebt, oder? Ich sage schon mal nur, der Transfer in die Schweiz mit dem FC Basel können spielen, mit so einem vollen Stadion ist irgendwie beeindruckend. Er hat das sehr gut gemacht. Und natürlich wird man auch ihm gesagt haben, um wie viel das es jetzt geht. Ich glaube auch, er ist auch gerade ein von diesen Spielern, wo halt ein Perspektivspieler ist. Er weiss, befindet sich auf einer Bühne, wo er sich jetzt kann, muss, vielleicht sogar auch zeigen. Und dementsprechend dann halt auch mit dieser Einstellung, mit einer gewissen Nervosität und vielleicht dann halt auch, wenn man jung ist, ein bisschen mit einer Übermotivation in gewisse Zweikämpfe.
Du redest jetzt die Situation am Schluss. Ich finde vor allem, und das hat mich eigentlich viel mehr geärgert, die Aktion vor der Pause. Ich meine, der Ursprung vom Gegengoal, das ist sein Bock in der ersten Halbzeit. Er vertändelt dort den Ball, dann muss der Leroy das Foul ziehen, es gibt den Freistoß und dann den Eckball. Und du musst doch als Spieler wissen, in was für einer Situation, in welcher Minute sind wir jetzt, muss ich dort eine Sonnenaktion machen oder haue ich im Notfall halt auf den Ball weg und wir nehmen das 1-0, gehen in die Pause, gut ist. Und das ist so gerade ein Punkt, wo ich finde, eben, da sieht man dann halt einfach, dass ihm die internationale Reife schon noch fehlt.
Definitiv, ja, aber ich glaube, da hat es eben ein paar darunter gehabt, in dieser Mannschaft, wo halt gleich auch die internationale Reife fehlt, eben auch gerade Spieler, die überzeugen in der Liga, dann plötzlich halt auch merken, oder, dass viel weniger Zeit rum ist und dort dann, ich glaube, es ist halt auch einfach gerade da auch wieder psychologisch, irgendwie ganz anders, wenn du weißt, hey, eigentlich klappt das immer, jetzt mache ich es ein, zwei Mal und es klappt nicht, weil es irgendwie schneller geht, dort irgendwie nicht unsicher zu werden.
Du merkst schon, also ich habe gefunden, dass jetzt gerade bei einem Dominik Schmid oder bei einem Filippo Tele, ohne ich will sagen, dass sie das schlecht gemacht haben, aber gerade sie, die doch prägend sind, sage ich jetzt mal in einer Liga, international, ja, merkt man, ist halt ein anderes Niveau.
Es ist ganz ein anderes Niveau oder vielleicht nicht mal. Ja, es ist halt einfach auch gerade nochmal die Erfahrung. Ich finde jetzt eben auch gerade, wenn wir nochmal schauen, die ganze Mannschaft in der ersten Halbzeit, das System vom FC Basel hat funktioniert. Für mich war nicht ganz klar ersichtlich gewesen, wie Kopenhagen das Spiel jetzt eigentlich will spielen. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt. Da ist ein bisschen mehr Kreativität im Spiel. Beim FC Basel, finde ich, erkennt man ganz klar ein Muster. Gut, ich habe jetzt auch nicht viele Matches gesehen von Kopenhagen. Und dementsprechend sind die halt auch nachher in der zweiten Halbzeit gekommen und haben eben nochmal einen Gang drauflegen.
Und beim FCB war es dann eben so, dass man in der zweiten Halbzeit nicht so gut hätte können wehren. Und dann ist auch noch die Aktion gekommen, wenn wir hier drauf zurückkommen, vom Jonas Hadji, der ganz am Schluss, wo man halt auch muss sagen, der Gegner geht sehr leicht. Das wäre wahrscheinlich nie ein Penalty. Aber halt in dieser Situation, er nimmt es Foul und dann muss man ihm die Karte natürlich geben. Aber es ist unnötig, dass du dort das Foul nimmst, weil halt der Dominik Schmid wäre zurückgerannt oder ist zurückgerannt, wäre eine Absicherung da gewesen. Halt zweimal, wo man sich halt, du hast es eingangs gesagt, Details entscheiden, wo man halt mit Eigenfehler sich um einen verdienten Lohn bringt.
Es ist auch so, wenn du dort noch keine geile Karte hast, ich glaube, ich hätte das Foul gleich auch gezogen in dem Moment. Aber klar, dort musst du doch irgendwie daran denken, dass du schon eine geile Karte hast und vielleicht nochmal schneller checken, dass halt eben gleich noch Dominik Schmid da ist, der dich absichern kann, dass du das Foul nicht unbedingt musst ziehen musst. Ja, und dass er dann nachher dort die zweite Geile bekommt, ist für mich eigentlich grundsätzlich in Ordnung.
Ja, und jetzt ist es so, dass im Rückspiel fehlt. Das heisst, mit Vujo und Barisic gehst du in das Rückspiel. Ich finde, der Barisic hat eigentlich ordentlich Spiel gemacht. Hat mir gerade in der ersten Halbzeit immer wieder gefallen, wie er aus der Kette rausgestochen ist, um den Gegner zu stören, Ball wegspitzeln. Hat eigentlich einen guten Match gemacht, finde ich. Aber eben, ja, jetzt fehlt mit dem Jonas Hadji sicher das schnellste Element dorthin. Und du hast jetzt angesprochen, eben, zieht dann die zweite Karte. Er war vorbelastet gewesen. Und das war jetzt auch das grosse Thema gewesen, weil der Captain hier ein Fass aufgemacht hat.
Man hat gesehen im Verlauf des Spiels, dass es viel Zweikampf geht, dass es viel Foul geht, dass es viel Geile geht. Dann ist das so, wenn ein Spieler relativ früh gelb belastet wird, ist das eine gute Chance, dass ein Spieler vielleicht gelb-rot vom Platz fliegt. Ja, da müssen wir auch ein bisschen daraus lernen, dass wir in Zukunft vielleicht auch vorher einen Wechsel macht.
Mehr daraus lernen ist aber ganz klar, mit dieser Kritik zielt der Jadon Shaqiri auf den Trainer. Und es sind ja wie so ein bisschen zwei Themen, oder Kevin? Das eine ist die Kritik am Trainerteam, dass man ihn nicht ausgewechselt hat oder nicht früher einen Wechsel gemacht hat. Und das andere ist, ja, hat der Jadon Shaqiri mit dieser Kritik recht? Also, hätte man müsste, zum Beispiel Jonas Hadji auswechseln müssen, weil Tsunemoto wie Leroy, weil halt gewisse Spieler geil vorbelastet waren.
Also jetzt machen wir schnell etwas, Stefan. Ich übernehme den Part vom Spieler, den der Trainer kritisiert. Und von dir würde ich gerne wissen, was du in dieser Situation gemacht hast, ob du den Jonas Hadji ausgewechselt hättest oder nicht.
So als Trainer meinst
du? Genau, als Trainer. Ich kann ganz klar sagen, ich hätte meinen Trainer, glaube ich, nie öffentlich so kritisiert oder belehrt, was er hätte besser machen können.
Weil du tust ja schon irgendwie die Autorität des Trainers schwächen, oder nicht? Ist nicht das ein Zeichen, dass es nicht ganz so harmonisch ist?
Ja, es ist irgendwie schon. Was soll ich sagen? Ich glaube, man hat schon eine Grenze überschritten. Klar, er ist Führungsspieler, er ist der Captain vom FC Basel, aber trotzdem hast du doch auch einen Trainer und ja, ich glaube, da tust du schon auch ihm seine Autorität schwächen.
Eben, es ist das eine, dass du klar sagst, was du erwartest, das kannst du intern machen, aber öffentlich ist es dann halt schon nochmal und es ist ja nicht aus den Emotionen aus, er hat das beim Fernsehen angebracht, er ist in der Mixzone gesehen, dass dann auch nochmal angebracht. Von dem her ist das schon ein Punkt, wo ich muss sagen, bringst du intern doch an. Aber so öffentlich, gerade nach einer kurzen Zeit, ja, ist dann schon schwierig, wenn es ums Innenleben ist und könnte vielleicht auch für gewisse andere Spieler eine Signalwirkung haben. Andererseits muss man auch sagen, wenn man die letzte Saison denkt, meint Jerdan Shaqiri, ist dort mit seiner energischen Kommunikation, wenn ich es jetzt einmal nenne, auf dem Platz auch, hat er natürlich schon gewisse Spieler aus einer Komfortzone geholt, hat auch das Team belebt. Er selber ist zur Höchstform aufgelaufen. Und dass es nicht immer harmonisch war, hat man ja gewusst, weil ja dann auch die ganze Geschichte rund um Fabio Celestini aufgekommen ist. Und auch wenn man sich nicht überall einig war, hat man das Double gewonnen und ist auf einer Erfolgswelle gesurft. Man hat einfach, ist das vielleicht der Unterschied zu jetzt, damals ist nicht ein Spiel öffentlich angestanden und hat gesagt, das hat mir jetzt nicht gepasst.
Der Jerdan Shaqiri wird ja auch mittlerweile in den Medien recht kritisiert für seine Körpersprache, auch in der jetzigen Saison. Ich habe es ja schon mal gesagt, ja, ich finde, das macht die Spieler auch besser, wenn man zu positiv ist. Er zeigt ganz klar, was man kann, ja, dass man einfach mehr braucht, oder? Wenn man halt sich auch gewisse Ziele setzen. Ich finde so Spieler extrem wertvoll. Mir hat es gut getan. Ich habe das auch müssen, zuerst aber lernen, wie damit umgehen und verstehen. Aber ich glaube, wenn das ganze Team daran schafft, dann ist das extrem wichtig. Aber eben nichtsdestotrotz, absolut. Also, im Trainer sagen, dass man dort, oder dass man vielleicht anders hätte reagieren sollen. Weil ich meine, der Schlagabtausch ist ja dann nachher auch noch gekommen. Oder der Manja hat dann nachher in einem Interview gesagt, der Jerdan Shaqiri sei am Anfang von seiner Trainerkarriere und habe noch viel zu lernen. Für ihn war das der richtige Entscheid gewesen. Mag ja so wohl sein, aber eben, jetzt ist halt wieder so ein bisschen hin und her gewesen.
Und das ist sicherlich das. Das eine ist ja dann, was vom Platz passiert. Da haben wir ja wirklich gesehen, nach der roten Karte lautstark diskutiert. Das ist auch okay, das ist richtig so. Aber eben, was man dann öffentlich sagt, das ist immer noch mal, steht auf einem anderen Blatt Papier, was das für eine Wirkung hat gegen aussen, was für eine Wirkung hat fürs Innenleben. Das ist noch mal ein anderes Thema. Ich habe schon nach 20 Minuten festgestellt, ist einmal eine rechte Diskussion gewesen vom Nocentini und dem Shaqiri, sehr gesterreich, sehr laut. Stört ums Thema Pressing gegangen, wie man anlaufen tut. Kurz darauf Arbeit, den der Jerdan Shaqiri im Leo Leroy deutlich verstogen, wie er sich in so Situationen muss verhalten. Aber ich finde generell, wenn zum Körperspruch von Jerdan Shaqiri, eben, wo du ihn auch schon in Schutz genommen hast, dass eigentlich in dem Match das eigentlich nicht negativ aufgefallen ist. Einfach jetzt ein bisschen so einen schalen Nachgeschmack, eben die öffentliche Äußerung mit sich bringt. Wo ich jetzt aber auch noch darauf eingehen will, das, was du vorhin angesprochen hast, punkto Jonas Adjetey. Ich verstand den Ludovic Manja absolut, dass er ihn nicht rausgenommen hat. Natürlich kann man nicht gleich in Zweikämpfe reingehen, wie sonst, wenn man mit Geld vorbelastet, respektive muss man das im Kopf haben. Und es hat schon Situationen gerne, natürlich als Verteidiger, dass du dann in Duell kommst. Aber es ist mir jetzt auch nicht irgendwie so eine Szene präsent, wo der Jonas Adjetey musste zurückziehen und einen laufen lassen, wo dann eine riesige Chance gegeben hat. Also das finde ich dann auch. Also verstand ich, dass man einen Spieler in dem Moment drauf lässt, auch wenn er vielleicht nicht sein besten Tag hat, wenn man merkt, eine gewisse Nervosität. Aber du hast jetzt mit dem Vujo draussen auch nicht den Heilsbringer gehabt, aus meiner Sicht, wo du musst sagen, okay, komm, wir bringen den rein. Weil, das ist auch mal schon mal gesagt, eigentlich tust du eine Innenverteidigung nicht wechseln. Vielleicht dann eher, habe ich mir überlegt, im Zentrum zu wechseln, wie der Leo Leroy. Der ist einmal in einem Laufduell verstrickt gewesen, eine höhere Mittellinie auf der Seite draussen, wo er dann das Foul hat eben nicht können machen, weil er schon Geld gehabt hat.
Ja, ich finde das eine ganz spezielle Ansicht. Ich hätte Jonas Adjetey wahrscheinlich auch nicht gerade rausgenommen gehabt. Aber ja, wenn dann halt 1-1 steht und du merkst, hey, die Mannschaft ist unter Druck, dann bist du nachher am Schluss, glaube ich, gleich froh, wenn du vielleicht nochmal ein, zwei Spieler hast, die nicht vorbelastet sind. Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt und deutlich vor der 80. Minute, also irgendwie rund um die 70. hätte ich dann gleich ein Vujo, glaube gebracht für einen Jonas Adjetey. Ein Vujo ist ein, wo sie jetzt eben in den letzten paar Matchen dann, zum Schluss von der letzten Mannschaft gut gemacht hat, wo man auch jetzt immer wieder mal Möglichkeiten gegeben hat. Und eben so, nennen wir es einmal übertrieben gesagt, der Heilsbringer in der Innenverteidigung hat man ja gleich noch nicht dazu geholt. Also ich glaube, ich hätte Jonas Hadjadeh rund um die 70. gleich rausgenommen, einfach damit man nochmal eine Option hat für eine geile Karte.
Auch wenn der Vujo jetzt nicht unbedingt auf sich aufmerksam gemacht hat. Also da würde ich jetzt ein bisschen mit dir widersprechen. In der letzten Woche war er nicht der Stabilisator gewesen, aber der Punkt sicherlich, wo man muss darüber reden, ja, oder wie wir es gemacht haben, wo für Diskussionen sorgt, macht man den Wechsel oder nicht, ist natürlich auch ein Punkt, wo ich finde, das Trainerteam, der Ludovic Magna, wenn es um die Erfahrung geht, der Eintassistenztrainer, der Matthias Kohler, der gar nicht internationale Erfahrung, der Luigi Nocentini, der hat mit Ukraine, ist dort Assistent gewesen vom Shevchenko, hat an einer Ehe mitgemacht. Und der Ludovic Magna hat mit dem FC Zürich eine Gruppenphase gemacht für die Europa League. Das war 2018 gewesen. Aber eben, auch das ist sicherlich ein Punkt, dass halt auch als Trainer, wenn du noch nicht so viel erlebt hast, dann gerade in so Situationen, und sind ja wirklich dann eben heikle Momente geworden im Verlauf von dieser zweiten Halbzeit, ja, eben, Schluss am Ende, auch als Trainer kannst du dann blöd aussehen mit einer Aktion, wenn du den eben nicht nimmst oder den doch würdest nehmen, wenn der andere den Fehler würde machen. Schluss am Ende musst du als Trainer Entscheidungen treffen und du weisst halt einfach nicht, wie sie rauskommen dann Schluss am Ende.
Ja, definitiv. Ich meine, im Nachhinein sagt man ja oft, hat man es besser gewusst gehabt. Definitiv, ja, wenn du jetzt einen Vujo gebracht hättest, wo dann noch irgendwie einen Patzer gemacht hat, hat ihm selber auch wieder keinen Gefallen gemacht. Aber ich glaube, ja, am Ende des Tages ist es so, der Vujo wird jetzt ziemlich sicher müssen dürfen spielen in Kopenhagen und mit dem Barisic die Innenverteidigung bilden. Und die wird sicher auch noch in Zukunft eben jetzt ein bisschen zu schwätzen geben.
Und das bringt uns eigentlich gerade zu einem nächsten Punkt, wo natürlich auch wieder das Thema geworden ist, wenn es um Thema Erfahrung geht und Verstärkungen.
Das ist eine Frage nicht für mich, da müssen Sie die sportliche Führung fragen, ganz klar. Aber man hat sicher gesehen, heute eine andere Erfahrung hat uns sicher auch gefehlt hinten.
Das ist dann auch spannend, wenn man hört, dass immer ein Junge von Inter Mailand gehandelt wird für den FCB. Aber eigentlich auch der dann nicht die Erfahrung mitbringt, die man haben wollte. Also von dem her, auch hier wieder interessante Äußerung von Cherdan Shaqiri, wo man muss aber ganz klar recht geben, dass die Erfahrung, jetzt die internationale Erfahrung, und da reden wir immer von Erlebnissen, die ein Spieler schon gemacht hat, dass hier halt der FCB im Vergleich zu Kopenhagen minus ist.
Ja, es ist halt wirklich auch so. Ich meine, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Champions League Quali nicht schaffen sollte, man kommt in eine Europa League Gruppenphase, auch dort möchte man sehr gute Falle machen. Es ist extrem wichtig, auch als FC Basel, dass man europäisch erfolgreich ist. Und dann braucht es an erfahrene Spieler. Und wenn man jetzt auch wieder eben über den Jungen gehört schwätzen, dann nachher frage ich mich selber schon auch, ja, wieso jetzt nicht eigentlich? Man hätte irgendwie schon viel Geld verdienen können, man hätte viel Transfererlös generieren können, auch durch Spieler, wo man Weiterverkaufsbeteiligungen hatte, eben gerade zuletzt auch wieder mit denen da, oder? Wieso man dort nicht nochmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt? Klar, es ist schwierig für einen Schweizer Fußballverein, für die Schweizer Liga, erfahrene Spieler, auch wenn man ein kleines Budget hat, in die Liga zu locken. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, mit einem klaren Plan, wie das der FC Basel jetzt hat, das möglich sein.
Wir haben jetzt viel, Kevin, über Problemzonen, über Schwierigkeiten geredet, auch über Herausforderungen oder was nicht so gestimmt hat. Lohnt es doch auch noch auf ein, zwei Punkte drauf eingehen, wo, sage ich einem, vielleicht dürfen zuversichtlich stimmen oder wo positiv gewesen, wo man mitnehmen kann fürs Rückspiel. Also ich würde einfach mal zuerst einwerfen, dass es der FCB eben, wie ich es schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit gut gemacht hat und vor allem richtig gut in den Zweikämpfen drin gesehen ist. Also so richtig gätzig gesehen in den Duell. Ich mag mich hier an eine Situation erinnern von Metinho, wo er an der Eckballfahne ein Duell so gestaltet, als es nicht Eckball gibt, sondern Abstoß. Und wenn er dann jubelt, wie er fast ein Goal gemacht hat. Also der die Emotionen ins Spiel reingebracht hat. Eine andere Situation von Metinho auch, wo er eine geile Karte zieht nach 28 Minuten. Ein bisschen überhart einsteigen im gegnerischen Strafraum. So müsste ich nicht drauf, direkt reingehen. Aber es war so ein Gegenpressing-Moment gewesen, wo ich einfach muss sagen, ja, da merkt man auch als Spiel und der FCB ist parat für die Aufgabe. Und das finde ich ist doch ein positiver Aspekt, den man mitnehmen kann.
grundsätzlich das Zentrum extrem aktiv gewesen, eben auch gerade in der ersten Halbzeit, auch in Sertan Shaqiri, wo in eine Grätsche geht und dort einen Ball kann abblocken kann. Jonas Adjetey, der sich einmal ganz stark dort in einen Schuss eigentlich hineinlegt. Und der, der über den ganzen Match irgendwie überragt hat, ist einfach der Tsunemoto. Der hat mir extrem gefallen.
Einerseits hinten, wo noch Schuss blockt und Goal kann verhindern, den Duell gewinnt, aber auch offensiv Akzent setzt. Also in dieser Aktion, bevor es den Eckball gibt, der dann zum Penalty führt, hat er sich auch wieder eingeschaltet auf der rechten Seite mit einer Flanke. Wunderbar in den Rückraum gelegt zum Léo Leroy. Also einfach ein belebendes Element für die ganze Mannschaft.
Extrem. Also eben auch die Kampfbereitschaft und Laufbereitschaft bei ihm ist wirklich hoch anzurechnen. Auch immer wieder gerade auf den Beinen kämpft und beißt und tut der Mannschaft einfach extrem gut. Ich glaube, vom Typ Spieler her, vom Typ Mensch her, genauso etwas, wo der FC Basel und glaube auch ein Team rund um Sertan Shaqiri braucht.
Sicher ein absoluter Teamplayer, der wirklich eben alles dafür macht fürs Team und seine Qualitäten auch ausspielen. Und was ich auch noch schön gefunden habe, etwa in der 70. Minute ist es gewesen, kurz im Sektor C6 eine Japan-Fahne, wo aufgestreckt worden ist. Also sieht man irgendwie, da hat sich auch schon in die Herzen gespielt von den Fans.
Definitiv. Ist sogar auch schon während dem Cup-Spiel gegen Biel aufgehebt worden, ist mir berichtet worden.
Okay, also der Keigo Tsunemoto, ein, der eine Bereicherung ist für das Spiel vom FCB. Was muss denn der FCB besser machen, dass es dann klappt mit dem Einzug in der Champions League? Und ich wollte jetzt nicht von dir hören, einfach, ja, man muss ein Goal mehr schießen wie der Gegner.
also das gehört sicher auch dazu. Nein, ich glaube halt einfach wirklich, das eigene Spiel über 90 Minuten oder so gut wie es geht, über 90 Minuten können durchziehen. Eben, für alle die sich ein bisschen mehr achten, man erkennt ein tolles System beim FC Basel, das schon seit mehreren Trainern quasi gespielt wird. Es sind wirklich Feinjustierungen, die gemacht werden, eben wie zum Beispiel ein höheres Pressing. Aber ich glaube wirklich, wenn man es schafft, dort kompakt zu spielen, Chancen zu kreieren, dann kommen die Goals und dann halt wirklich einfach hinten stabil bleiben. Ich habe erst gerade letzte wieder ein Video gesehen auf Instagram. Ist das gewesen. Dort ist es um den italienischen Fußball gegangen, zu Zeiten von Catenaccio, wo ja wirklich heute und schon immer im Fußball spektakulär sind, eigentlich Goalschießen und wollen Goal machen. Aber eigentlich ist es so ein bisschen darum gegangen, halt einfach die Kampfbereitschaft, das Goal, das eigene Goal so verteidigen, dass wirklich nichts passieren kann. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in Kopenhagen einfach stattfinden muss.
Ja, und wichtig ist auch, so Druckphasen können überstehen, weil Kopenhagen schon gut drauf ist. 7 Siege in 10 Pflichtspielen. Und eben, du hast es auch schon angesprochen, das 5-0 gegen Malmö. Ist jetzt nicht so, dass man dort von Anfang an den Gegner überfahren hat. Also das erste Goal ist etwa nach einer halben Stunde gewesen und dann kurz vor der Pause. Aber das ist sicherlich wichtig, dass man die Druckphase vom Gegner kann überstehen. Ich finde, im eigenen Spiel, was mir aufgefallen ist, der FCB gerade in der ersten Halbzeit immer wieder, auch in der zweiten Halbzeit, hat es Aktionen gegeben, wo man eigentlich sich gut aus dem gegnerischen Druck gelöst hat, wo man bis zum gegnerischen Strafraum auch angekommen ist, aber dann so der letzte Pass oder halt dann die letzte Entscheidung, wo halt zentral ist, um dann können in Abschluss gehen, dass man da halt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat oder der Pass nicht angekommen ist, und wenn man das noch besser kann fertig ausspielen, kommt man sicher zu noch besseren Chancen, und dann daraus steigt natürlich auch die Chance, dass man dann entsprechend kann ein Goal machen kann.
Definitiv, ja, das denke ich auch. Und ich habe etwas im Kopf, ich habe mir jetzt lange überlegt, während du das gesagt hast, ob ich das jetzt sage oder nicht. Aber vielleicht hört ja sogar der ein oder andere Spieler zu. Ich weiss, die Fans und die Fußball schauen, hören das nicht so gern. Aber während der Druckphase dann einmal halt am Boden liegen bleiben und alle ein bisschen durchschnaufen und sich wieder sammeln und ein bisschen Zeit gewinnen, ist gleich halt auch noch gut.
Also Zeitschinden, ein Input von Kevin. Was ich auch noch wichtig finde für die Spieler halt, da geht es halt auch wieder ums Psychologische. Und das ist so einfach gesagt, aber die Umsetzung ist schwierig. Aber ist natürlich schon so. Und ich habe mich auch ertappt in dieser Woche mit einer Diskussion. Ich meine, plötzlich haben alle wieder von der magischen Nacht geredet oder dieser tollen Champions League. Und das macht natürlich dann schon nochmal etwas mit einem. Vor allem, wenn man noch nie in einer Champions League Qualifikation gespielt hat, dann gibt es halt schon einmal den Druck mehr. Und ich denke, da muss man halt auch einfach sehen, die Spieler, die wissen, hey, wir können gegen das Kopenhagen bestehen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Aber trotzdem, dass man eigentlich das Ziel vor Augen sieht, wo man gewinnen kann. Und nicht, dass man etwas sieht, dass man etwas verlieren kann. Das, denke ich, ist auch noch so ein Punkt. Nicht, dass es wieder so Situationen gibt, wo man dann eben in eigenen Fehler verfällt, wo man sich selber schwächt.
Ich finde, das ist richtig gut gesagt und vielleicht zu wenig hervorgehoben. Man hat nichts zu verlieren, sondern wirklich nur zu gewinnen. Man ist qualifiziert für eine Europa League Gruppenphase. Man hat eine mega tolle Conference League Kampagne durchführen vor zwei Jahren, glaube ich. Und die sind auch magisch gsi die Nacht, oder? Also man hat wirklich nichts zu verlieren und da spielt der psychologische Druck natürlich auch ganz eine grosse Rolle für die Spieler, für die Unerfahrenen.
Und der FCB, der hat jetzt doch ein paar Tage, um sich auszuruhen. Es steht kein Match am Wochenende, so als man dann gestärkt in das Rückspiel kann gehen.
In einem tollen Stadion, wo sicher sehr laut wird sein. Die FCB-Fans, wie wir wissen, die werden und müssen sich nicht verstecken in einem Stadion. Die hört man auch immer. Und hoffen wir, dass das Spiel dann nachher auch so umsetzen, sich nicht verstecken und die Champions League Quali dann am Schluss dann nachher erfolgreich gestalten.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Kevin. Wünsche dir noch viel Spass im Bio-König oder wo auch immer du hingehst. Und freue mich dann aber auch wieder, wenn du nächste Woche hier bei uns, bei mir im Studio bist.
Ich schaue, dass ich gestärkt wieder zurückkomme.
Und jetzt switchen wir im Penalty-Podcast von der ersten Mannschaft vom FCB und schauen auf einen Nachwuchs. Da gibt es seit dem 1. Juni einen neuen technischen Leiter. Sagen, das hat jetzt der Timo Jankowski. 40 Jahre alt, studierter Betriebswirt, Inhaber von der UEFA Pro-Lizenz. Jahrelang bei GC gesehen, zuletzt aber auf den Fidschi-Inseln als technischer Direktor vom Fußballverband. Und jetzt eben beim FCB. Ein Mann mit unglaublich viel Energie, ein, der andere kann mitnehmen, das spürt er dann im Interview nachher. Wir haben uns am Donnerstag getroffen, also einen Tag nach dem Playoff-Spiel gegen Kopenhagen. Und zwar auf dem Nachwuchscampus vom FCB, dort, wo der Timo Jankowski sein Büro hat. Zum Einstieg wollte ich von ihm wissen, was für ihn ein Talent ist.
Ich glaube, das ist der heilige Gral in der Nachwuchsarbeit. Wenn man das genau definieren könnte, dann wäre alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, was ganz spannend ist, die letzten Jahre gibt es so ein bisschen einen Wechsel in verschiedene Sportarten, in der Strategie. Ich glaube, im Moment überlegt man immer, wie gut muss einer maximal schon sein, dass er Profi werden kann. Und das ist natürlich extrem schwer vorherzusagen. Man kann es aber, glaube ich, umdrehen und kann sagen, wie schlecht darf jemand im Minimum noch sein und kann trotzdem noch Profi werden. Ich glaube, das ist die viel spannendere Frage, dass man da gewisse Kriterien oder sogenannte heute Neudeutsch KPIs definiert. Und vor allem dann eben mit so einem Rückschaufaktor, wo man dann schauen kann, Spieler, wie haben die damals performt, U12, U13 Level und sind Profi geworden, dass man die Barriere praktisch eher schaut, was ist so das unterste Level, dass er noch Profi wird, anstatt eben das, wo niemand weiß, wie gut muss man maximal sein. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Trendwende in dem Thema Talent-ID.
Ein spannender Ansatz, wo du da sagst, aber trotzdem braucht es sicher Eigenschaften, die ganz wichtig sind, um dann den Sprung schaffen vom Nachwuchs zum ins Eins können performen.
Ja. Also ich denke, da ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte für mich erstmal die Passion für Fußball, dass ich die totale Leidenschaft habe. Ich glaube, wenn man das heute nicht hat, das habe ich immer die letzten Jahre in Fidschi gelernt. Ich hatte auch Glück, immer über die FIFA war ich in 5 Jahren fast 30, 40 Länder gesehen. Und der Fußball ist der globale Sport. Und ich glaube, wenn man diese totale Leidenschaft, Passion nicht mitbringt, das ist für mich so eine Grundvoraussetzung. Und dann gibt es wahrscheinlich diese 4 große Überthemen. Und das eine ist das ganze der technische Bereich, dann das Thema Spielintelligenz, die kognitive Informationsverarbeitung, dann das ganze Thema oder der Komplex Athletisieren und dann sicherlich auch diese mentale Faktoren. Da gibt es dann, denke ich, ganz, ganz viele Unterpunkte, wo man gut definieren muss. und anschauen muss. Und ja, muss immer natürlich dann entsprechend auch zum Verein passen. Bei welchem Verein man ist, sieht dann vielleicht ein Talent immer noch mal anders aus. Ja, also ich denke, ein sehr großer Themenkomplex und praktisch ja das, was mich tagtäglich in der Arbeit beschäftigt.
Wie siehst du denn jetzt, wo du den ersten Einblick bekommen hast, ein paar Wochen und Monate beim FCB bist, wie siehst du die Nachwuchsabteilung hier aufgestellt?
Also ich denke, top, oder wo ich hierher gekommen bin, Ende Mai ist man gerade U19 Schweizer Meister, 17 Schweizer Meister, 16 Schweizer Meister. U21 hat eine überragende Saison gespielt auf dem vierten Platz. Also ich glaube, ja, schweizweit oder U16 gewinnt das Finale 7-1 gegen IBE. Was einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, ja, eben diese internationale Maßstäbe anzusetzen. Also ich denke, in der Schweiz ist man top, ist man führend. Aber eben Fußball ist heute global und auch für die Talente bei uns im Nachwuchs, die konkurrieren, oder mit Spielern, wo aus Ghana, aus der Elfenbeinküste, aus Nigeria oder irgendwo aus Südamerika kommen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, diese internationale Benchmark zu setzen. Also ich denke, Schweiz sind wir top. Bin aber davon überzeugt und ja, deswegen freue ich mich auch hier zu sein. Ich glaube, es gibt trotzdem auch einige Potenziale nach oben, wenn man das gerade in einem internationalen Kontext sieht.
Das ist gerade der Punkt, weil es hat ja auch zuletzt wieder Kritik gegeben, dass FCB Talent den Club verlassen, weil der Weg in die erste Mannschaft zu ist. Wie beurteilst du das im Moment hier beim FCB?
Also ich glaube, zu ist er nicht, das weiß ich mir, aber ja, wöchentlich auch ein super Austausch mit dem Daniel Stucki überhaupt nicht. Und ich meine, das steht ja eigentlich auch der FC Basel, junge Spieler oben reinzubringen. Und wir haben jetzt gleich vier Spieler, haben die Vorbereitungen mitgemacht. Und ja, Feedback war positiv über die Jungs. Aber jetzt natürlich klar, mit gehobenen Ansprüche, Champions League Qualifikation, wo man sich hoffentlich dann qualifizieren wird, sind natürlich die Ansprüche nochmal was völlig anderes. Also ich glaube, ja, ein Spieler, wo beim FCB Profi wäre, das ist nochmal einiges schwieriger, ja, ohne disrespektierlich zu sein, vielleicht wie beim FC Thun oder bei anderen Vereinen. Also ja, da muss einfach nochmal einfach ein i-Tüpfelchen on top drauf sein, ja, wo das Ganze natürlich noch herausfordernder macht.
Du hast gerade gesagt, vier sind in der Vorbereitung mit dabei gewesen. Einer ist mittlerweile beim FC Luzern. Zwei davon sind Hybridspieler, sind zwar im Dunstkreis von der ersten Mannschaft, aber es hat dann halt doch nicht gelangt. Ja. Weil ja, man holt wieder andere Spieler. Also ist es dann eben nicht ein schlechtes Zeichen, dass die Jungen den Sprung nicht schaffen? Oder sind sie halt einfach nicht gut genug?
Also für mich, sind auf keinen Fall nicht gut genug. Es gibt sicherlich Hebel, wo wir auch dran sind, ja, tagtäglich in der Arbeit oder auch diese Übergangsphase. Ich glaube, es hat gerade gestern Tim Klose hat ein super Beispiel zitiert von Ivan Rakitic. Der hat praktisch ein ganzes Jahr lang gebraucht, oder fast eineinhalb Jahre hat er gemeint, bis er oben war. Und ich meine, der Spieler hat der war im WM-Finale, der hat Champions League gewonnen. Und ich glaube, ja, wenn ein Ivan Rakitic eine gewisse Übergangszeit braucht, ich glaube, dann ja, kann man das auch dem einen oder anderen Junior auch zugestehen. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, ja, ich glaube, auch so ein internationaler Trend, sagt mir, 18 ist das neue 21. Ja, weil ich glaube auch, ja, Spieler, wo dann in die Top 5 Liga wechseln, das wird immer jünger. Wenn man da Statistiken anschaut aus der Premier League, das ist, glaube ich, in den letzten 10 Jahren von 24,5 Jahren, im Moment geht das auf 22,5 Jahre runter. Und dementsprechend heißt das praktisch, ja, für uns alle, glaube ich, in der Schweiz, wo ein Zulieferland ist für die Top 5 Liga, dass, ja, praktisch das Debüt jünger erfolgen sollte, wo dementsprechend auch, ja, Konsequenz in die ganze Nachwuchsarbeit hat, eben, dass man dementsprechend noch jünger anfängt, jünger mehr macht, jünger besser trainiert, um das dementsprechend anzupassen.
Das ist gerade ein spannender Punkt, den du ansprichst. Also, gerade die Jüngeren besser machen. Es ist ja so, dass beim FCB ganz unten die Stufe, bei den Kleinsten, die gibt es nicht mehr. Die hat es vor ein paar Jahren gegeben, nicht mehr. Mit jetzt du 14 und vorher noch so vereinzelte Stützpunkte. Ist das also eigentlich ein Ziel wieder, dass der FCB wieder auch die Jüngeren kann zu sich holen kann?
Also, ein ganz, ganz großes Anliegen von uns. Also, wir haben eine externe Analyse gemacht und eine interne Analyse. Und da haben wir den Peter von Rohr, wo ja absoluter Fachmann, der ist, glaube ich, seit 28 Jahren hier, der hat in der U10er sogar der Shaqiri trainieren dürfen und er hat also ganz einprägende Auswertung gemacht. Das zeigt eigentlich ganz klar, dass immer wenn Spieler rausgekommen sind, war ganz hohe Basel-Stadt, Basel-Land-DNA, also reden wir von über 80% Basler im Kader und ja, und dementsprechend sind auch ganz viele Basler rausgekommen und ich glaube, ja, da müssen wir wieder hin, da müssen wir jünger anfangen in dem goldenen Lernalter. Also das ist für mich eigentlich, ja, sage ich mal, ab U11, U12, U13, da dementsprechend ja, wieder das ja, zu näher zu uns ranzuholen mit absoluter Altersexperte. Weil einfach, ja, die Vergangenheit hat das gezeigt, aber wenn man internationale Benchmarks sieht, zum Beispiel, es gab ja diese Analyse vom Verband, wo man die Top-5-Liga verglichen hat mit der 5-Challenger-Liga. Da war zum Beispiel ein Beispiel, oder ich glaube, die letzten 5 Jahre noch 2 Top-Spieler nach dieser Analyse rausgebracht. Österreich 17, Belgien 29. Und wenn man einfach ein wenig schaut, ja, was die Belgier, die Holländer oder zum Beispiel auch die Dänen
Pläne mache, wo ich glaube zum Beispiel in der U16-Nazi 5-1 gegen die Schweiz gewonnen habe, da ist einfach ja noch jünger, noch besser, noch mehr, wo sie einfach das dementsprechend im Trend anpassen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Augenmerk, denke ich, wo man weiteres sehr großes Potenzial habe.
Weil in der letzten Show jetzt eigentlich geheissen, man will nicht schon so die 10-, 11-Jährigen vom Stammverein wegholen, so aus der gewohnten Umgebung. Das heisst eben, der Trend, der wird wieder anders sein mit dir an der Spitze.
Also ich hoffe, dass das kein Trend ist, das halt einfach eine ganz normale Analyse macht. Ja, wenn man einfach so die 5-6 Top-Akademie anschaut, also ich verfolge so seit, ja, ich glaube seit über 10 Jahren, so die 6 Akademie, wo einfach am produktivsten sind, wo Spieler rausbringen, Spieler in Top-5-Liga. Hat das Glück, dass ich die alle selber schon besuchen konnte. Dann sprechen wir zum Beispiel von Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, FC Nordseeland. Wenn man einfach anschaut, ja, was da gemacht wird, also und das ist auch mit viel Wissenschaft abgestützt. Man redet ja immer von dem goldenen Lernalter. Und ja, ich glaube, wenn man mit 13-, 14-Jährigen nur dreimal die Woche trainiert oder zum Beispiel noch in der U14 9 gegen 9 spielt und ich sollte dann 3-4 Jahre später in der Champions League Quali vorne im 11 gegen 11 spielen, ja, glaube ich einfach, ja, dass aus verschiedenen Blickwinkeln das sicherlich nicht der ideale Weg ist. Also ich finde, für mich ist es ein super breites Sportkonzept. Ich finde es ganz toll, wie die ganze Vereine mit eingeschlossen wird. Das ist auch ganz, ganz wichtig, oder? Weil wenn ich eine hohe Pyramide bauen will, brauche ich ja ein möglichst breites Fundament. Und ja, das finde ich überragend. Aber ich glaube im Moment, ja, einfach wenn man die Analyse anschaut, es gibt ja noch eine andere, diese Spielminute unter 21 Jahre. Da gibt es ja zwei ganz krasse Knicks in der Tabelle. Der eine, ich glaube, 2020-21. Und das kann man so interpretieren, das ist das erste Mal eigentlich, ja, wo Futeco-Spieler aus dem Futeco rauskommen. Und 3 Jahre später kommt der nächste krasse Knick. Und das ist das erste Mal, wo Spieler komplett die FE12, FE13, FE14. Also nochmal, ich finde das ein super Konzept. Eben für die Breite, also ja, aber ich glaube, wir brauchen wieder sowohl als auch, wir brauchen Breite und ja, keine Angst eben vor Eliteförderung und Eliteförderung fängt eben im goldenen Lernalter an, wenn man nach ganz oben will, weil die Wissenschaft sagt, man braucht 7 bis 9 Jahre und das heißt also, wenn ich spätestens in der U12 damit anfange, dann wird es einfach extrem schwierig.
So, dass man dann eben Spieler für die Spitze auch wieder kann produzieren, es klingt immer so, produzieren Kinder, das passt nicht ganz zusammen, aber einfach entwickeln, sagen wir es mal so, für die Spitze. Du hast auch gerade etwas gesagt, der Punkt 80% Basler Jungs, was aufgefallen ist in den letzten Jahren, hat der FCB dann doch das ein oder andere internationale Talent geholt, in den U18 und in den U19, doch mit überschaubarem Erfolg.
Also ich denke, das ist sicherlich auch Teil, also das ist eine wichtige Strategie. Aber ich glaube eben, dass das funktioniert. Das hat eben auch die Auswertung gezeigt. Also wir brauchen, denke ich, oder wollen sicherlich ergänzen durch internationale Top-Trans. Also sicherlich, das soll dann ein absoluter Top-Shot sein. Aber ich sage immer, wenn irgendjemand zum Beispiel, meine Töchter will an einen Schüleraustausch gehen und ich komme in eine Familie, wo 3 Kinder hat, wo schon da wohnen, dann integriere ich mich viel einfacher, wie wenn da, keine Ahnung, 3 andere Gastkinder sind. Also ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir, das ist ein Teil von der Strategie, eben Spieler aus Afrika oder wo dann eine spezielle Note auch reinbringen, ein spezielles Talent, aber dass die durchkommen, ist natürlich auch sicherlich extrem hilfreich, wäre in Zukunft, ja, wenn wir wieder mehr eigene hatten. Ich habe da mal eine Analyse gemacht von den 3 Meisterteams, so 16, 17 und 19, wo Schweizer Meister geworden ist. Da waren 18 Spieler im Finalkader, also 54 insgesamt und über 70% sind extern. Und ja, wenn man das eigentlich anschaut, das ist eigentlich so ein bisschen gegen das Erfolgsrezept vom FC Basel, ja, wo eigentlich immer ja hohe, ich kenne es ja selber, als ich komme ja aus dem Deutschen, ich weiß nicht, wo ich ein junger Trainer war, da war alle immer geschaut, was macht der FC Basel, gerade unten in dem goldenen Lernen, also ich glaube, da war Basel europaweit, war da absolut führend. Und ja, ich glaube, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, ja, oder ich denke, eine ganz große Stärke, wo man wiederbeleben wolle, diese Basel-DNA, und das geht eben unter bei den Jungen los, ja, wo es nicht nur ums Fußballerische geht, sondern eben auch diese Basel-DNA oder ja, einfach diese gewisse Werte, Tugende für die Basel steht, das einzuprägen, um eben dann auch, wenn man die Top-Spieler oben hole, aus dem Ausland, dass die sich dann eben auch ganz einfach integrieren wolle. Aber ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Mix Basel-DNA und dann eben 1, 2 ja, wirklich Top-Spieler aus dem Ausland, wo sich dann hoffentlich besser integrieren können.
Also wieder mehr Rot-Blau von Anfang an hier. Leute aus der Region, die man holen will. Das heisst sicherlich auch Scouting entsprechend anpassen in der Region. Wo siehst du sonst hier jetzt beim FCB Handlungsbedarf? Weil jeder neue Chef will ja auch seine eigene Note reinbringen.
Also ich glaube, das Wichtigste ist gleich erstmal, oder deswegen bin ich auch schon im Mai gekommen, wo ich halt probiert habe, einfach alles mal anzuschauen und gar nichts Großes zu verändern. Und was mir von Anfang an eigentlich wichtig war aus der Ferne, war immer auch im Trainerteam, glaube ich, hat man gesehen, dass man da diese Basel-DNA wieder reingebracht hat, weil ich glaube, damit geht's los. Und da war jetzt vorhin, haben wir oben mit dem Mario Cantalupio 21, Paddy Baumann, die haben alle das Trikot selber getragen. In U17 haben wir einen Eren Derdjuk als Co-Trainer, U16 Marco Aratore, Niki Hunziker, beide das Basel-Trikot getragen. In U15 der Fabian Frey, der Bruder von, ja, wahrscheinlich einer der größten Legenden vom FC Basel. Also ich glaube, ja, wir wollten damit ein Zeichen setzen. Ja, U14 haben wir der Werni Moog, wo er natürlich auch eine Basel-Legende ist. Ja, also ich glaube, es geht los über bei uns, bei den Leuten. Damit wird, glaube ich, auch die Kultur gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich bin ja, auch wenn ich in der Region aufgewachsen bin, kein Basler, aber ja, kenne natürlich Basel gut, sagt mir viel. Und ja, für mich ist immer Basel eben, ja, gestanden mit diesen Persönlichkeiten, Charaktere. Und wir hoffen eben durch die Trainer, wo man reingebracht habe, dass ich das dementsprechend auch, ja, einfach auf die Spieler, auf Kaderstruktur, auf Trainingsinhalte aber positiv auswirken wird.
Wo kann man eben bei den Trainingsinhalten dann noch Anpassungen geben, wo du sagst, aus deiner langen Erfahrung, möchtest du etwas Neues reinbringen?
Ja, da haben wir jetzt auch probiert, viele Themen zu verändern. Zum Beispiel, wir wollen mehr Spiele spielen. Zum Beispiel auch früher gegen Männer haben wir jetzt in der Vorbereitung, ja, glaube ich, bedeutend mehr Testspiele gemacht. Weil das ist auch eine internationale Benchmarks, haben wir zu wenig Spiele gespielt, vor allem zu wenig Spiele auf Top-Niveau. Wir haben zum Teil auch schon angefangen mit ganz jungen oder gemixten Teams. Wir haben zum Beispiel gegen Black Stars Basel letzten Mittwoch gespielt. Da waren dann schon 3 2010er auf dem Platz. Ja, also das ist so ein Teil, wo man sich reinbringen wolle. Dann, was wir reingebracht haben, natürlich mit dem Marco Walker, wo wir zurückgeholt haben als Head of Performance, mit dem Tim Klose. Aber auch mit mir haben wir Manpower, denke ich, auf dem Platz verstärkt. Also wir haben, glaube ich, auch die Anzahl Trainer pro Spieler, was ein extrem wichtiger Schlüssel ist, dass man in kleine Gruppe arbeiten kann, kommt man nochmal extrem verstärkt. Also zum Beispiel heute beim Morgentraining, da reden wir dann von 6er, 8er Gruppe, wo dann mit Fachleute trainieren können.
Du bist selber auf dem Platz. Wie sieht denn dort die Rolle aus?
Ah ja, unbedingt. Ja, ja. Sonst, ja, also ich bin kein Bürolist, ist sicherlich wichtig. Das ganze Strategische, das ist eben genau das, wo mir Spaß macht, eben ja strategisch zu planen, aber immer auf dem Platz. Also ich war zum Beispiel gestern war ich mit der U13 auf dem Platz. Tag davor war ich mit der U12, habe dann danach U16 angeschaut.
Und was ja. Wünscht ihr dir zu?
Ja, ich denke, ganz wichtig, eben das goldene Lernalter eben vor allem wieder zu beleben. Da ist, glaube ich, ein ganz großes Augenmerk ist Technik. Das ist im Moment, glaube ich, auch so ein Trend. Man sagt immer nur Spiele, Spiele, Spiele. Finde ich auch gut für die Breite, einfach viel Spiele. Und das machen wir auch. Also, ja, wir trainieren viel mehr oder länger zum Beispiel in Zukunft. Also, das haben wir auch ausgerechnet. Also, wenn unsere Spieler eben diese 6 Top-Akademie, wo ich vorher gesagt habe, ich nehme, da gehört auch die Nummer Zagreb dazu, die sind am Extremsten oder Roter Stern Belgrad. Die trainieren von der U, also, wenn die Spieler bei ihnen in die U11 kommen bis zu der U14, trainieren sie doppelt so viel wie mir. Und das ist natürlich schon krass. Also wenn die fangen im Schnitt 1,5 Jahre früher mit dem Elferfußball an und sie legen ein brutales Augenmerk auf Technik. Ja, und ja, probiere gerade eben die Thematik wieder reinzubringen, auch eine gewisse Intensität bei den Jungen. Das ist auch schwer ist gut und schwer und Intensität ist nichts Schlimmes, sondern ist eigentlich was Cooles, nur so werde ich besser. Also das will ich schnellstmöglich bei der Unter reinbringen. Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt mit dem Marco Walker, wo er U21-19, Tim Klose U17-16 und ich bei den Jüngeren im Moment schaue, dass man das probiere, ja, überall schnell voranzuschreiten und auch miteinander zu vertraten.
Technik ist natürlich ein Begriff, was es auch seit Jahren schon gibt. Man muss dominant sein, mit den Gegnern können dominieren und man muss Kontrolle haben über Spiel. Aber wo kann man denn noch neue Reize setzen, wo du eben dann sagst, Intensität, die du dann angesprochen hast?
Also erstmal eben im Trainingsvolumen, oder? Das haben wir zum Beispiel bei allen Mannschaften gemacht. Und zwar trainieren wir nach jedem Training, also nicht nur 1,5 Stunden, sondern wir machen mindestens nochmal 20 bis 30 Minuten on top. Und das Krasse ist eben, das ist ein bisschen dieser Zinseszinseffekt. Also zum Beispiel, wenn ich 5 bis 6 Einheiten pro Woche habe, was schon viel ist, und ich mache jetzt aber 20 Minuten und top, dann habe ich nach einer Woche schon eine komplette Einheit mehr. Nach einem Monat habe ich eine ganze Woche mehr trainiert. Wenn ein Spieler, das in Zukunft, wir haben handhaben das wieder bei U12, U13, der hat nach 6 Jahren 2 Jahre mehr trainiert. Und eben diese 20 Minuten wollen wir aber auch ganz spezifisch arbeiten. Eben sei es an Beidfüßigkeit, sei es am Kopfballspiel, wo, glaube ich, große Thematik ist. Erst im Moment, glaube ich, habe ich gehört, war ich auch ein bisschen überrascht. Das ist im Moment anscheinend sogar verboten. Ja, und ich denke, das ist einfach auch, ja, alles gut und recht. Aber auch nochmal, wenn man von Elitesport redet. Ich meine, wenn ein 17-, 18-Jähriger keine Standards verteidigen kann, wenn man das Spiel gestern anschaut gegen Kopenhagen, da kommt ein Duell nach dem anderen. Und man fängt dann erst mit 15, 16 an, irgendwie mit Kopfballgrundlagetraining. Das ist halt einfach nicht realistisch. Und ja, ich glaube einfach immer, wenn man gute Altersspezialist ist, natürlich macht man das mit Leitbälle. Aber wenn man das spielerisch gut macht, nach bestem Wissen und Gewissen, dann passiert da auch nichts. Also ja, sind alles so sehr, sehr, sehr viele Themen, ja, wo man einfach wieder einfach jünger, ja, auf das Thema Performance, jünger professionalisieren.
Würde ich auf noch eine Gegenfrage stellen, mögen denn das die Jungen auch? Weil die haben noch Schule, die haben dann ab einem gewissen Alter eine Lehrstelle, Familie daheim etc.
Also, ich lebe jetzt selber hier in der Schweiz und das habe ich eben gelernt, gerade in Fidschi, oder? Das ist ein dritte Weltland. Also Schweiz ist das Nonplusultra, ich sage eigentlich Geburtslotterie. Also wenn man hier geboren ist oder hier leben darf, es ist brutal. Also wenn man das eben mit der globalen Konkurrenz verteilt, also das ist für mich auch kein Druck, oder? Wenn ich zum Beispiel höre, jetzt kommt ein U14-Spieler oder aus der FE14 in den Campus in die U15, dann sage ich, oh, jetzt hat der Druck. Ja, in Fidschi, also ich habe Spieler gehabt, die wussten nicht, was es am nächsten Tag zum Essen gibt. Oder dann ja ganz gravierende Sache, ich habe U15-Nationalspieler, wo irgendwie an Denguefieber stirbt, weil man kein Antibiotika rechtzeitig findet. Also ich glaube, ja, einfach, das ist kein Druck. Also die dürfen zum Fußball, die kriegen hier ein super Training in einer super Anlage. Die dürfen viermal die Woche trainieren. Wir wollen sogar noch mehr trainieren. Und wir machen das so altersgerecht, wir machen das cool, wir machen das mit Spaß, wir machen das mit Freude. Und ja, ich glaube, wenn das einem Jungen nicht passt, sind wir auch nicht böse. Aber ich glaube, dann ist er dementsprechend auch einfach für den Leistungsfußball nicht gemacht. Also völlig klar, Breitensport, absolut okay. Aber im Leistungssport muss ich natürlich, ich rede auch nicht von Opferbereitschaft, sondern eigentlich ja, muss jeder Junior stolz sein, wenn er sagen darf, hey cool, ich darf jetzt statt dreimal, darf ich sogar vier, fünfmal hier trainieren, muss das eigentlich was Cooles sein.
Und dort braucht es eben dann wieder die Leidenschaft, die du ganz am Anfang angesprochen hast. Als ich hier zum Campus gekommen bin, habe ich beim Eingang auch noch zwei Blätter gesehen, Straftraining bei Tim, und dort sind auch ein paar Namen notiert gewesen. Die Jungen haben, glaube ich, irgendetwas vergessen gehabt.
Ja genau, da wollen wir wieder schauen, sowas, eben wieder ganz klare Werte oder eben eine Kultur zu vermitteln. Ja, also da geht es eben darum, zum Beispiel, das Handy einfach nicht erlaubt ist in der Kabine, weil wir wollen, dass die Jungs miteinander kommunizieren. Oder wenn jemand zu spät zu einem Training kommt, wollen wir die einfach wieder gewisse Werte vermitteln und wollen immer sagen, es hat sofort Konsequenzen. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Wenn dann nachher einer in die erste Mannschaft kommt, zum Ludovic Manier und kommt dann da irgendwie zu spät. Ich glaube, dann, das darf einfach nicht passieren. Ich glaube, das ist auch unser Job einfach, die Jungs einfach gewisse mehr Werte zu vermitteln. Und Tim Klose, Marco Walker, die machen das auch überragend. Ja. Vor allem der Tim, der läuft dann da nach vorne mit. Und der Marco ist ja eh bekannt. Also wirklich, ich meine, sind positiver als ein Schleifer. Und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert für uns, weil das ist einfach was, wo es, glaube ich, so in dieser jüngeren Generation, wo ich mir extrem viel erhoffe, wenn man das wieder reinbringt, dass das auch extrem positive Auswirkungen haben wird.
Es ist ja so, dass du gerade ein paar Vorgänge gehabt hast in den letzten Jahren, wenn man schaut, Percy van Lierop, Remo Gaugler, Daniel Stucki, Martin Andermatt. Es hat viel gewechselt. Ist natürlich die Frage, wird es denn mit dir besser, sprich nachhaltiger?
Also ich hoffe das. Also ich hatte bislang das Glück, ich arbeite jetzt gleich schon lange im Fußball. Und ich wurde bislang auch noch nie entlassen. Also ich habe mir das bislang immer selber aussuchen können. Also ich hatte in Fidschi zum Beispiel auch noch einen 5-Jahres-Vertrag. Also ja, haben wir immer das Glück gehabt, dass ich mir Projekte eigentlich ganz bewusst aussuchen konnte. Und egal wo ich war überall immer sehr lang. Also ich war in Fidschi fast 5 Jahre, eben mit 3 kleinen Töchtern unter sehr schwierigen Bedingungen. Also wenn ich eigentlich irgendwo bin, plane ich immer langfristig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Weil, das habe ich vorher schon erwähnt, man braucht eigentlich eben 7 bis 9 Jahre, bis man einen Spieler entwickelt. Und das ist eigentlich genau das, wo mir Spaß macht, irgendwie einen Junior jetzt vielleicht zu entdecken. War zum Beispiel letztes Wochenende, war hier ein großes Turnier mit den ganzen U10, U11-Mannschaften. Und habe da schon ein paar coole Spieler gesehen. Das ist genau das, wo mich fasziniert, so ein 10-11-Jähriger. Ja, da probiere ich irgendwie zu entdecken, den dann aber auch selber zu trainieren, irgendwie strategisch zu überlegen, wie bringt man den raus. Und dann natürlich im Idealfall, so war es in Fidschi, mit eigenen Fidschianer. Ja, sind wir jetzt bei der U17-WM zum Beispiel, mit 5 von meinen Nachbarn. Und das ist eigentlich genau das, wo mir Spaß macht. Also ja, Fußball weiß man nie, aber ja, toi toi toi. Also ich plane auf jeden Fall langfristig hier zu sein. Ich glaube, es ist auch wichtig, eben diese Kontinuität im Nachwuchs, wo die Erfolgschance dann extrem steigert.
Und wie wird denn der Nachwuchschef beim FCB gemessen, ob er einen guten Job macht?
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene. Also das hat mir zum Beispiel auch gefallen im Gespräch, wo ich damals hatte mit dem Daniel Stucki, mit dem David Deger. Das war eine ganz einfache Kennzahl. Das ist natürlich man will, dass man sagt, jeder einfach sagt, Junioren oben reinbringen. Aber ich glaube, bei uns, wenn wir alle 2 Jahre einer, vor allem wieder einen eigenen, einen Basler rausbringen, dann ist das sehr gut. Und dann geht es natürlich auch darum, wir wollen trotzdem auch eben Region stärken. Diese Partnerschaften sind uns extrem wichtig. Generell mit allen, aber ich denke auch gerade mit OB, mit Concordia, mit Blackstars, dass man einfach ja hier die Region wieder stärke. Vielleicht wird es irgendwann mal auch wieder cool, wird uns sicherlich extrem helfen. Vielleicht, wenn man irgendwann schafft, sogar mal wieder einen Challenge-Ligist in Basel zu haben. Ich glaube, das wäre eine andere Sache, wo uns extrem helfen könnte auf lange Sicht. Ja, wenn man vielleicht wieder einen Challenge-Ligist hier hätte, um dann diesen Weg von der U21 über die Challenge League den nächsten Schritt zu gehen. Also ich glaube einfach auch die ganze Basler Region zu stärken mit eigener, aber dann natürlich eben, ich sag mal, zumindest alle 2 Jahre wollen wir einen jungen eigenen oben in der ersten Mannschaft haben. Und ein anderes Thema, auch für mich persönlich, denke ich auch Staff weiterzuentwickeln. Ich denke, wir haben hier brutal auch Trainer mit extrem viel Potenzial. Also ich glaube, das gehört zu einer guten Academy. wo man sich einen Namen macht, dass ja hoffentlich auch mit der Kontinuität Leute langfristig hier sind, Trainer langfristig weiterentwickelt, wo dann vielleicht, ja, hoffentlich wäre schön, dann irgendwann auch der nächste Schritt irgendwann machen, dass man sich auch ein bisschen so einen Namen erarbeitet, auch so ein bisschen, ja, nicht nur als Spielerschmiede, sondern auch als Trainerschmiede. Weil ich glaube, ja, wenn man bessere Spieler haben will, brauchen wir bessere Trainer. Und ja, glaube ich, das ist sicherlich ein Augenmerk. Einfach, ja, haben wir jeden Dienstag, sagen wir so ein Intercambio, haben wir jeden Dienstag eine interne Trainerschulung mit ja, ganz, ganz verschiedenen Sachen. Auch außerhalb vom Fußball, auch viele interne Themen, wo wir Sachen gemeinsam erarbeiten. Also ja, auch in die Thematik wollen wir investieren.
Man merkt, du brennst für diesen Job, bringst viel Energie mit. Der Daniel Stucki hat das auch in der Medienmitteilung gesagt. Der Timo Jankowski ist ein sehr positiver, aufgestellter Mensch. Ich habe mich vor unserem Interview auch im Nachwuchs herumgelassen und da ist einmal wieder gesagt worden, sehr positiv, energetisch, demütig, ein, der den Leuten ein gutes Gefühl gibt. Wie wichtig ist dir der Ansatz, die Leute auch mitzunehmen in einem positiven Umfeld?
Ich glaube, das Allerwichtigste. Also ich glaube, wichtiger ist, glaube bei mir auch authentisch. Ich glaube, jeder, ja, wo mich kennt, dass es nicht irgendwie gespielt ist. Also ich glaube, das ist eine Stärke von mir. Ich habe, glaube ein sehr hohes Energieniveau. Ich kann sehr viel arbeiten. Ich arbeite sehr gern viel. Und ja, was einfach wichtig ist, wenn man sehr viel arbeitet, wie beim Fußball, glaube ich, ja, braucht man einfach richtig ein cooles Team. Und deswegen, ja, nochmal, das ist mega cool angelaufen, eben mit dem Marco Walker, mit dem Tim Klose, dann vor allem auch mit dem Kevin Ramseier, auch mit der Stiftung, mit dem Pascal Neff, mit der Danik, wo man das Büro teilt, wo extrem wichtig ist, gerade für die strategische Ausrichtung vom Nachwuchs, mit der ganzen Trainer, mit dem Staff. Ja, ich glaube, nach der ersten 6 Wochen habe ich dann richtig, richtig gutes Gefühl, ja, das einfach auch menschelt untereinander. Weil ich glaube, eben in diesem Druck im Fußball, wo es redet auch von Druck, wo es gibt, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man es einfach super gut untereinander hat, ohne in irgendeine Komfortzone zu verfallen. Aber ich glaube, ja, dieses Thema, also für mich ist Fußball ein Energiebusiness, positive Energie, wo ich auch einen Spieler weitergeben muss. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Stärke von mir.
Energie brauchst du aber sicherlich auch daheim mit 4 Frauen insgesamt denn.
Ja, genau. Aber die geben mir auch mehr Energie, also da ist natürlich High Life. Aber ja, mir ist, glaube ich, auch gut gewählt. Wir wohnen gerade in Münchenstein, also ich habe 2 Minuten mit dem Fahrrad und ich habe zufällig rausgekriegt, habe vor 2 Wochen im Heimspiel gegen GC der Murat Yakin zufällig wieder gesehen. Kennen wir, wo er bei Grasshoppers Trainer in der ersten Mannschaft war und ist zufällig rausgekommen, dass ich genau da wohne, wo er gewohnt hat als Junior mit dem Hackern. Also ja, wohne da in Münchenstein, schön Multikulti mit ja, 40, 50 andere kleine Kinder und ja, also meine Frau, meine drei Mädels, ja, die geben mir auch viel Energie und das ist mir auch ja, ganz, ganz wichtig, dass ich da eben kurze Wege habe, dass ich vielleicht mal über Mittag oder so mal vorbeischauen kann, weil man halt eben im Fußball auch extrem viel arbeitet.
Es ist ja wirklich auch spannend, die Werdegang, gerade die letzte Station auf der Fidschi-Insel, dort verantwortlich sehr viel können aufbauen. Du hast in einer ZDF-Doku gesagt, im 2024, du schätzt dort die Work-Life-Balance, Familie, Fußball und Abenteuer. Warum aber dann gesagt, jetzt im 2025, hey, ich möchte zum FCB kommen?
Also ich habe schon immer gesagt, also zu meiner Frau, wenn irgendwas in der Schweiz, ich war 10 Jahre bei Grasshoppers, wenn überhaupt was spannend werden kann, dann ist FC Basel. Und ja, ich war dann praktisch ja, 5 Jahre in Fidschi. Und ja, glaube, wir haben auch ein paar Sachen erreicht, ja, wo am Anfang selber keiner dran geglaubt hat. Wir konnten uns in der Zeit 3-mal für Nachwuchs-WM qualifizieren. Zum Beispiel auch jetzt läuft gerade die aktuelle U16-WM-Quali, da haben sie zweimal hintereinander gewonnen. Also ich glaube, ich konnte sowohl wirklich nachhaltig was aufbauen mit Liga, jetzt wird sogar ein Stadion gebaut. Und ja, so ein bisschen emotionaler Höhepunkt, das war dann die erfolgreiche Quali für die U17-WM in Katar, weil da waren 5 oder sogar 6 Jungs, einer ist ein Straßenjunge, das ist ja auch eine krasse Geschichte, also das ist ein Straßenjunge, der hat nichts gehabt, die haben nicht mal Fußball gespielt, wo ich komme, bin vor 5 Jahren und das war eigentlich ein Dorf mit 3000 Einwohnern und wirklich auch sehr arm zum Teil und jetzt sind da 6 Jungs, wo jetzt einfach, ja, ich habe denen am Anfang zeigen müssen, was Katar, wo das überhaupt ist, was das ist, was ist eine WM. Ja, die waren zum Teil bei uns, aber da war gerade nach Covid, da waren noch Probleme ja, mit Nahrung und so weiter. Also es waren wirklich fast wie ein bisschen ja, zusätzliche Kinder. Und das war so ein emotionaler Höhepunkt, wo ich gesagt habe, jetzt mit denen 6 Jungs da, wo ich jeden Tag tagtäglich trainiert habe, am Anfang auch noch meistens barfuß. Und die geht jetzt an nur 17 WM, habe ich so wie das Gefühl gehabt, ja, das war jetzt so ein brutal schöner Abschluss. Konnte was aufbauen, auch wirklich Sache, glaube wo keiner mit gerechnet hat. Konnte auch ein bisschen was hinterlassen. Und ja, meine Kinder waren damals alle im Kindergartenalter. Konnte die auch überall mit hinnehmen auf die ganze Insel. Das war mir auch wichtig, dass ich einfach auch eine andere Kultur kennenlerne. Und ja, meine Frau hat schon in Basel gelebt, die liebt Basel. Und von dem her ja, passt das einfach super jetzt, ja, die neue Herausforderung hier.
Und eben wahrscheinlich ein extremer Kontrast, eben, du hast gesagt, und man hat das auch in dieser Doku gesehen, das habe ich sehr eindrücklich gefunden, dass du eigentlich von Schule zu Schule gegangen bist, eben dort auch zum Fußball näher bringen, weil dort halt der Rugby die Nummer 1 ist. Wenn man hier auf den Campus kommt, da fehlt es eigentlich gar nichts. Man hat einen eigenen Kraftraum. Ich nehme an, das war kein Thema gewesen.
Nein, überhaupt, also, ja, überhaupt nicht. Also ich glaube, einen krasseren Gegensatz gibt es eigentlich nicht. Ich meine, ich war ja vorher in Zürich oder reichste Stadt wahrscheinlich auf der Welt. Und dann habe ich da mehr oder weniger im Dschungel gelebt, in ein dritte Weltland. Dann habe ich jetzt probiert, auch ein bisschen an der ersten Elternabende reinzugeben, aber zu den Spielen eben dieses ganze Thema, eben Druck, das ist kein Druck. Wenn das schon Druck ist, ja, was machen die dann vorne vor 30.000 in der Champions League Quali? Also ich sage eher, das ist ein Privileg hier zu sein, das ist cool. Oder auch eben Druck ist ein Privileg. Ja, und was ich auch gelernt habe eben in Fidschi, da gibt es ja also Rugby ist der Nationalsport Nummer 1 und die haben an den letzten drei Olympiade haben sie zweimal Gold, einmal Silber gewonnen und Rugby ist ja nur physischer Sport und es gibt da kein einziges Gym, die trainieren einfach in der Sanddüne. Und das ist mir auch brutal eingefahren. Also ich war dann relativ eng verdrahtet, weil ich eben auch geschaut habe, was machen die im Rugby. Und habe dann überlegt, okay, wir haben zum Beispiel auch Probleme gehabt mit genügend Fußballplätzen, Trainingsmaterialien. Da habe ich halt auch probiert zu studieren, was machen die, was kann ich übernehmen fürs Fußball. Und was ich da eben gelernt habe, eben das High Performance. Also ich meine, wenn man zweimal Olympiagold gewinnt, das ist High Performance. Das ist nicht Infrastruktur, das ist ein Mindset. Und das ist eben, glaube ich, ein weiteres Potenzial, wenn wir es hier schaffen, wieder dieses eben so ein elitäres Mindset, das eben Druck und Privileg ist, hier reinzubringen mit dieser brutalen Infrastruktur, wo wir hier haben, mit dem ganzen Umfeld. Ja, glaube ich eben auch, dass das ein großer Hebel ist, ja, weil ich schon glaube, im Moment im deutschsprachigen Raum, nicht nur im Fußball, ist immer ein Abbild von der Gesellschaft, sondern schon so ein bisschen in der Komfortzone. Und glaube ich einfach wichtig, dass wir wieder ja dieses ganze Thema Leistung bringen. Das ist was Cooles. Schwierigkeiten ist was Cooles, daran wachse ich, das sind nicht Probleme. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das eben vor allem wieder jung eben reinbringen, bei denen Jungen, wo man das Gehirn dementsprechend auch noch formen kann, von denen jungen Leuten.
Du hast es vorhin mal angesprochen, deine Zeit bei GC. Es war ja dort auch gesehen, zwischenzeitlich, 2017. Du bist Co-Trainer geworden unter Carlos Berneck. Und wenn ich das richtig nachgeschaut habe, ist es ausgerechnet das erste Spiel im Joggeli gegen den FCB gewesen, wo wir mit 0-1 verloren haben.
Ja, genau. Ich musste letztens drüber lachen. Das war das erste Mal. Also der Marco Walker konnte sich natürlich gar nicht mehr erinnern. Ich war dann noch ein junger Hupfer. Aber ich weiß, das erste Mal dann, oder bin ich raus, klopf ins Jörgeli und der Marco Walker eben stand da typisch in kurzer Hose, breit aufgebaut und hat mich ganz, ganz kritisch angeschaut. Ja, da musste ich drüber lachen. Das war das erste Erlebnis. Aber ja, war eine coole Zeit mit dem Carlos Berneger. Ja, war auch cool für mich als junger Trainer, wo wir damals im Abstiegskampf, also hätte ich glaube für den Verein extreme Konsequenzen gehabt damals, wenn man das nicht geschafft hätte. Und ja, vom Carlos, der war auch hier in Basel, hatte eine Basel-Vergangenheit. Also ja, da habe ich höchste Respekt vom Carlos Berneger. Also ja, das ist für mich ein Koryphäe und ja, vor allem auch eben ein Top-Mensch, wo eben genau diese Sache eben mit der guten Härte, mit der guten Demut, ja, wo ich extrem profitieren konnte in der Zeit, mit dem Carlos zusammenzuarbeiten.
Man muss dazu sagen, der Marco Walker hat, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie jeden Fremden irgendwie ein bisschen böse angeschaut, der nicht gerade zum Kader von der ersten Mannschaft gehört hat. Das haben auch wir Journalisten zum Teil müssen erfahren, aber das ist ein anderes Thema. Aufgewachsen ja nahe in Deutschland, nahe an der Grenze, Waldshut. Was verbindest du mit dem FCB?
Ja, natürlich, Waldshut, das ist mit dem Zug, oder bin ich in 30, 40 Minuten. Was natürlich ist, ja, es gab, glaube ich, immer wieder aus dem Deutschen. Ich meine, früher, oder es ging, glaube ich, mit dem Benthaus los, wo hier eine riesige Ära gestartet hat, mit dem Ottmar Hitzfeld, wo hier Spieler war. Dann gab es auch noch einen, der Peter Bernauer, wo damals beim FC Basel gespielt hat, wo ganz bei uns aus der Nähe, der hat sogar in dem Verein gespielt, wo ich auch aktiv gespielt habe, war sogar mal kurz mein Trainer. Das ist so wegen bei uns am Hochrhein so eine Legende. Eben auch wieder einer, wo diese Werte total, total vorlebt. Und meine Frau hat hier 5 Jahre gewohnt in Basel. Also wir waren auch schon zusammen, wo sie hier gelebt hat, in Kleinbasel, in Kliebeck. Ja, also von dem her, ja, kenne ich Stadt natürlich. Ich war als Junge schon oft im Stadion. Also ich bin kein Basler, aber natürlich, ja, habe ich schon von klein auf einen gewissen Bezug.
Und du hast mit 24 Trainerausbildung angefangen, habe ich gelesen. Und hast auch schon ein Buch über Fußball geschrieben, Matchplan Fußball mit der richtigen Taktik zum Erfolg. Autor, also auch noch, hat das auch noch sein müssen, ein Buch schreiben, hätte ich das dort auch packen?
Jetzt muss ich aufpassen, dann wird man immer gerade in die Sparte Laptop-Trainer oder so gesteckt, was ich überhaupt nicht bin. Also es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Das war damals, ich habe ganz jung eben schon das A-Diplom gemacht und damals war, ich wusste praktisch schon bei der Lehrprobe, man kriegt irgendwie zwei taktische Systeme, also irgendwie Spielaufbau in 1-4-4-2 Raute gegen 1-3-4-3 defensiv mit einem hohe Pressing und hinter Spielaufbau. Und ich habe dann das halt einfach gedacht, okay, wenn es eh ein, also es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von Formationen, eine gewisse Anzahl von Zonen, haben wir das alles sauber vorbereitet und die Lehrprobe ist dann auch gut gelaufen und dann praktisch, ja, ich habe es auch weitergegeben, also ist bei mir eh generell immer so, ich teile immer alles, was ich habe und dann, ja, irgendwann kam dann die Anfrage und es war dann eigentlich ein riesen Zufall, weil, also so Sportfachbücher, die verkaufen sich eigentlich überhaupt nicht, also ich glaube, da gibt es irgendwie, also weniger wie 1% verkaufen sich mehr wie 1000 Mal und bei mir war es damals so, eben Betriebswirtschaftsstudium hat mich nicht interessiert, also gut, dass ich es gemacht habe, mein Vater war ziemlich streng, der hat gesagt, was macht, zieht man es durch, jetzt hilft es mir sicherlich auch bei viele Sachen, ich habe damals eben, war öfters mal geschwänzt und dann war damals der Thomas Tuchel zum Beispiel beim FSV Mainz, U19 Trainer, aber da viel Trainings geschaut und da war damals so unter der junge Trainer ist immer Matchplan, Matchplan. Heute sagt es jeder, damals hat es nur keiner gekannt. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, lass uns das Matchplan nennen. Und dann war ein riesen Zufall, weil ein paar Wochen später wurde der Thomas Tuchel Bundesliga-Trainer. Und der hat irgendwie, glaube ich, die ersten 4-5 Spiele hat er, glaube ich, gewonnen. Und dann immer gesagt, ja, unsere Matchplan. Und bis heute, glaube ich, das letzte Mal hat mich einer gefragt, darauf angesprochen, wenn man es bis jetzt googelt, Fußball-Matchplan, dann kommt mein Buch im Google-Ranking ganz oben. Und das wurde nachher sogar auf Japanisch übersetzt. Habe dann auch für den wieder japanische Blick, habe ich sogar noch eine Analyse gemacht. Das wurde ins Griechische übersetzt, ins Chinesische. Und dann habe ich sogar noch zwei weitere Bücher geschrieben, weil das dann so gut gelaufen ist. Aber ja, war okay, aber ja, ich konzentriere mich im Moment auf andere Sachen.
Aber ist es denn heutzutage auch noch so, dass du ein Fußballspiel schaust und dann gerne auf Taktik schaust? Wie verhalten sich die Mannschaften? Oder kannst du heutzutage auch mal, ich sage jetzt mal, ein Fußballspiel genießen?
Also da auch völlig so, sowohl als auch, also ja, gestern zum Beispiel oder beim Champions League-Spiel, ja, war auch mal cool, ja, ich bin einfach vorher los, ja, einfach Bratwurst gegessen. Und dann, ja klar, habe ich schon gemerkt, bin jetzt 2 Monate hier oder mich das Fieber natürlich gepackt oder bei irgendwelchen Torchancen, wo es dann auch irgendwie zusammenzuckt. Aber ja, das kann ich sicherlich auch ein Spiel einfach ganz normal anschaue und ja, ich wechsle mich schon ein bisschen ab, weil ich schaue extrem viel Fußball und also manchmal am Wochenende schaue ich manchmal 4 bis 6 Spiele, also probiere wirklich im Moment alles von ganz klein anzuschauen bis zu 21, bis zu den Profis und natürlich immer wieder probiere auf Y-Scout Benchmark-Spiele anzuschauen, internationale Trends und ja, probiere das so ein bisschen ja, abzuwechseln, aber bin dann auch abends mal gern bei mir im alten Heimatverein auf dem Fußballplatz, wo es dann wirklich um ganz andere Sache, vielleicht mehr belustigende Sache geht. Also ich kann das, glaube ich, sehr gut abwechseln.
Also dort, wo dann die dritte Halbzeit wahrscheinlich wichtiger ist wie die ersten beiden. Was ist das, was du heutzutage sagst, wenn wir jetzt langsam zum Abschluss kommen vom Gespräch, wo du bei den Top-Teams rausziehst, wo du sagst, eben, das ist das, was interessant, wo man dann versucht, irgendwie abzubrechen, dass es dann auch man kann im Nachwuchs implementieren kann?
Es war jetzt gerade letzte Woche eben an diesem Intercambio war das Thema, habe ich so ein bisschen vorzubereitet, weil wir sind dann eben mit der Juniorenteams in Saison gestartet, eben so KPIs, weil eine Frage ist, wie spiele ich gerne Fußball selber und dann aber zu analysieren, was haben Top-Teams gemeinsam, warum gewinnen sie prozentual mehr? Und das ist zum Beispiel ein interessanter Trend, es gibt immer mehr Tore, also das steigt seit Jahren, aber es gibt immer weniger Torschüsse. Heißt also zum Beispiel dieses Thema Boxbespiele, weil es gibt immer tiefere Block, das ist glaube ich so eine Königsdisziplin, gerade als dominante Teams, wie es der FC Basel ist, gegen Gegner, wo sich dann wirklich richtig tief hinter reinstelle, wie man dann so einen tiefe Block aufbricht, da gibt es zum Beispiel dann so Fachthemen, hey, man müsste klugscheiße Zone 14, das ist die Zone gerade direkt vorm Tor, wo einfach ein ganz Großteil von der Assists, wo da hervorgeht. Und dann eben, wo wir dann schon auch uns im Nachwuchs überlegen wollen, ja, wie kann man sowas messen, wie kann man das in Trainingsübungen implementieren. Und ja, zum Beispiel, ich glaube, wenn heute einer ins Morgentraining gekommen wäre und wäre einer in der Trainersitzung gewesen, nächste Dienstag, dann sieht man da auch sofort dann den Übertrag, wo wir uns dann auch einfach überlegen, ja, wie kann ich das dann übertragen in gewisse Trainingsübungen mit gewissen Coaching-Schwerpunkte. Ja, ein anderes Thema ist sicherlich Kompaktheit, wo extrem geworden ist. Ja, heute Ballbesitz ist sicherlich auch wichtig, aber es ist nicht so, dass Ballbesitz per se sagt zum Beispiel gar nichts aus, dass ich dadurch Meister werde oder Spiele gewinne. Also zum Beispiel das Thema Kompaktheit oder diese ganze Umschaltphase. Zum Beispiel im Moment ist es so, wenn ich im Gegenpressing die Dominantere bin, habe ich eine 4-6% höhere Chance, einfach ein Spiel zu gewinnen. Fußball ist komplex, das heißt ja nur jetzt einfach nicht auf Gegenpressing, dass ich jetzt gewinne, aber ich glaube, ja, wenn man da ins Gegenpressing investiert, man hat eine 4-6 höhere Chance, kann das steigern. Das sind dann, glaube ich, schon so Stellschrauben. Standardsituationen, Riesenthema, da sind wir wieder beim Kopfballspiel. Heute fallen 10 Tore, fallen 3-4 nach Standards Und ich glaube, wenn ich da halt eben erst anfange, nur 15 Mal mit Grundlage Kopfball spiele, ja, dann wird es einfach schwierig, 3 Jahre später dann einen Kopfball, oder ich sage immer, da flankt einer mit 90, da kommt der Sprinter mit 30 km/h die Linie lang, flankt mit 90 bis 100 km/h, kommt ein Torhüter mit 1,95 m, ein Innenverteidiger mit 90 Kilo, wo mir ein Bodycheck gibt und ich muss einen Drehkopfstoß ins lange Eck machen, habe aber 3 Jahre vorher, durfte ich nur mal mit dem Leitball irgendwie von 3 Meter Grundlagetechnik üben, tue ich mir einfach ein bisschen schwer, wie das funktionieren soll.
Standardsituation auch ein gutes Thema, hat man ja auch wieder im Joggeli gesehen, auch ein Punkt, wo der FCB sicherlich dran muss schaffen, wenn es um die defensiven Standardsituationen geht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Timo Jankowski, vielleicht zum Abschluss noch. Was ist so dein erste Zwischenziel, wenn wir vielleicht vorausschauen, die nächsten Monate bis im Winter, was willst du da schon erreicht haben mit dem Nachwuchs? Wie wichtig sind da vielleicht Rangierungen?
Ja. Also Rangierig, das steht natürlich auch speziell. Also ich glaube bei Basel, und das wollen wir aber auch reingeben, beide Kleine. Wir haben zum Beispiel ein so ein erstes übergeordnetes Prinzip, wo wir sagen, von klein auf, also wenn wir jetzt wieder hoffentlich anfangen mit U11, U12, wir sind Basel, wir spielen um zu gewinnen. Egal wie alt ich bin, und ich glaube, hier ist eben die Schwierigkeit, wir müssen gewinnen und ausbilden. Aber ich freue mich eigentlich darauf, weil sich für mich das gar nicht ausschließt. Das ist eigentlich sogar noch ein bisschen eine höhere Herausforderung. Also ja, wir wollen überall, zum Beispiel letztes Wochenende haben wir alles gewonnen. U12 bis U21, das wollen wir probieren, ja, möglichst immer dominant zu sein. Wir spielen natürlich auch oft schon zum Teil mit 1 bis 2 Jahre jünger gegen Gleichaltrige. Das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Aber ja, so erstes Zwischenziel wäre sicherlich so die Kultur. Eben dieses Positive, immer das Glas halb voll sehe, positiv zu sein, offen zu sein für neue Anreize und dann eben ganz wichtig, weil es geht am längsten, eben unter dieses goldene Lernalter, das wirklich wieder top professionell aufzubauen mit Basel-DNA. Das ist wirklich so ein Zwischenziel, wo wir auch schon ein paar Maßnahmen getroffen haben, per sofort, wo wir gemeinsam eigentlich, ja, sag ich mal, ab Winterpause, spätestens zur neuen Saison, da wirklich wieder top aufgestellt sein wollen, von U11 bis ganz oben.
Der Timo Jankowski, ein Mann mit einem Haufen Ideen, ein, der neuen Schwung in die Nachwuchsabteilung bringt. Die Frage ist hier natürlich einfach, ob er mehr Zeit bekommt als seine Vorgänger. Auch darauf dürfen wir gespannt sein. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, eine Anregung oder etwas anderes habt, dann geht das am einfachsten über basilis.ch oder natürlich auch die sozialen Medien. Ich wünsche euch jetzt ein gutes Wochenende, erholsame Tage und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.